Ziel ist nicht das Geld, sondern die Freiheit. Geld ist nur Mittel zum Zweck. Ihr wird ja im Fernsehen immer so dieses Bild vom Schnöseln-Millionär, also Millionäre, die komplett am Leben vorbeileben, und dir wird immer so ein schlechtes Bild von wohlhabenden Menschen vermittelt. Und das Bild, was dir vermittelt wird in den Medien, das ist einfach nur polarisierend. Und wenn du aber Millionäre verachtest oder reiche Menschen, nur weil du dieses eine Bild hast, dann wirst du selbst auch nie eine Person sein, die so viel Geld verdient, weil du verachtest ja diese Menschen.
Herzlich willkommen beim Mindseed Podcast. Ich bin euer Host Leon Heimann und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, um euch inspirieren zu lassen, zu wachsen und zu lernen. Jede Woche habe ich das Privileg, spannende Menschen hier in den Podcast einzuladen und von ihren Lebenserfahrungen zu lernen. Nun ist Selfmade Millionärin, hat vor 8 Jahren komplett von Null mit ihrem Partner zusammen angefangen, mittlerweile 3 Unternehmen aufgebaut und heute sitzt sie hier im Mindseed Podcast. Nun, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, Leon.
Wie kam es, dass ihr euch vor 8 Jahren dazu entschieden habt, selbstständig zu sein und keine Arbeitnehmer zu sein?
Ja, man muss sagen, dass ich aus aber einer Arbeitnehmerfamilie komme. Das heißt, meine Mutter hat mir von klein auf schon gesagt, geh keine Risiken ein, geh den sicheren Weg, hab ein sicheres Einkommen. Und meine Eltern kamen ja auch als Gastarbeiter in die DDR und haben auch gar nicht studiert oder ähnliches. Das heißt, die haben wirklich hart gearbeitet, damit meine Schwester und ich zur Schule gehen konnten. Und wir wollten auch später, sage ich mal, einen sicheren Job nachgehen, damit wir auch schnell abgesichert sind und unsere Eltern sich auch weniger Sorgen machen können. Und das war sozusagen auch mein Ziel nach dem Studium. Ich hatte einen sehr guten Bachelor. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, hatte im Bachelor einen Schnitt von 1,7. Im Master hatte ich, glaube ich, einen Schnitt von 1,2 oder 1,3. Und also meine Mutter hatte auf jeden Fall die Erwartung, dass ich mich bei einer großen Firma bewerben werde und dort einen sicheren Job haben werde. Und das war auch eigentlich mein Plan. Bis dann mein jetziger Ehemann und mein damaliger Freund die Idee hatte, eine Messe zu organisieren in Berlin. Und wir hatten da auch auf jeden Fall auch sehr, sehr lange Diskussionen. Und er hat mich schließlich überzeugt, bei seinem Vorhaben mitzumachen. Und das war auch mitten im Studium. Und ja, seitdem sind wir selbstständig.
Kannst du uns mal kurz eine kleine Background-Story geben? Also wir zoomen mal zurück 8 Jahre, wo das Ganze angefangen hat. Und mal so Step für Step ein bisschen die Gedankengänge erläutern und wie sich das dann entwickelt hat bis heute zu den 3 Unternehmen.
Also damals war es so, dass wir beide studiert haben. Mein Partner war damals in den USA und er war dort zu der Zeit, war Cannabis schon legal. Und da gab es schon Shops, wo man legal Cannabis sich kaufen konnte, und es gab auch schon große Messen. Und wir kamen sowieso aus dem Eventbereich. Das heißt, er hatte speziell davor schon viele kleine Events organisiert gehabt, seitdem er schon sehr jung ist, also 16. Und er hatte sich gedacht, hey, wollen wir denn nicht eine Cannabis-Messe in Deutschland organisieren? Das heißt, er hatte mich gefragt, ob ich ihn unterstützen würde. Das heißt, wir haben praktisch damals in einem WG-Zimmer zusammengelebt und wir haben gesagt, okay, was benötigen wir denn jetzt überhaupt, um eine Messe zu organisieren? Und der erste Schritt war natürlich erstmal eine Location zu haben und Aussteller zu akquirieren. Und man brauchte natürlich das Startkapital. Nun war es natürlich so, wir waren 2 Studenten in dem WG-Zimmer. Wir haben mehr oder weniger all unser Gespartes damals für die Buchung der Location ausgegeben. Und mehr war eigentlich finanziell zu dem Zeitpunkt gar nicht drin. Das heißt, wir mussten mehr oder weniger anfangen, die Ausstellerfläche zu verkaufen. Und er ist dann auf mehreren Messen gereist, hat unsere Messe vorgestellt, hat die Standfläche verkauft und ich habe praktisch die ganze Recherche betrieben, welche Aussteller gibt es, auf welchen Messen. Und von so haben wir dann gestartet und nach haben wir dann nach einem Jahr es geschafft, diese Messe durchzuziehen. Und wir hatten im ersten Jahr ungefähr 7.000, 9.000 Besucher und auch so um die 80 Aussteller. Also eigentlich relativ klein gestartet. Und seitdem sind wir stetig gewachsen.
Und wie haben sich dann die Ideen zu den anderen beiden Unternehmen ergeben?
Wir haben seit 2016, also immer wenn wir Gewinne hatten aus jedem Jahr, aus dem Event, das haben wir immer zurückgelegt, um auch unser nächstes Event zu finanzieren. Und wir hatten natürlich auch das Glück, dass wir von Jahr zu Jahr wachsen konnten und durften. Das heißt, wir sind immer in eine größere Location gezogen. Wir konnten mehr Aussteller haben, auch mehr Besucher auf der Messe
anziehen.
Ja, genau, das Wort. Und das Geld haben wir immer zurückgelegt. Das heißt, und dann kam auch die Idee von meinem Partner, das war kurz vor Corona, dass er hatte damals auch schon den Trend gespürt in Richtung vegane Ernährung und natürlich auch Fastfood. Also hatte er damals einen veganen Fastfood-Laden eröffnet und relativ schnell daraus auch ein Franchise-Konzept gemacht. Und das war praktisch unser zweites Geschäft. Und unser drittes Geschäft hatten wir während Corona. Da ergab sich die Chance, ein Hostel zu übernehmen. Und das haben wir praktisch auch mit all unserem Ersparten, was wir bis dahin verdient hatten, konnten wir das übernehmen. Während Corona war natürlich auch ein großes Risiko, weil mit all den Beschränkungen wussten wir gar nicht, okay, wann dürfen Hotels oder Hostels überhaupt wieder öffnen. Und so hat sich praktisch Jahr für Jahr immer eine oder alle paar Jahre eine Geschäftsmöglichkeit ergeben. Und gleichzeitig haben wir sehr, sehr sparsam gelebt. Das heißt, wir hatten immer Rücklagen, um auch unsere neuen Vorhaben zu finanzieren. Genau. Und man muss auch sagen, unsere Aufteilung, mein Ehemann, der sucht immer nach neuen Herausforderungen, neuen Ideen, neuen Entwicklungsmöglichkeiten. Dementsprechend ist er da auch sehr, sage ich mal, vorantreibend und ich bin da so eher im Hintergrund. Ich tue ihn wirklich zuarbeiten. Ich tue, wenn er sagt, wir machen das jetzt so, dann schaue ich, okay, was ist jetzt dafür notwendig, um jetzt ins operative Geschäft zu kommen. Und so haben wir eigentlich auch eine gute Aufgabenverteilung und Balance und so haben wir auch ein stetiges Wachstum erleben können die letzten Jahre.
Welches ist dein Lieblingsunternehmen?
Das ist schwierig zu sagen, weil jedes Unternehmen so seine eigenen Eigenheiten hat und ein eigenes Team und mir macht's in allen Bereichen auf jeden Fall Spaß und ich finde auch die Abwechslung ganz gut. Und genau, also so ein Favorit könnte ich jetzt nicht rauspicken.
Okay. Was waren die größten Herausforderungen auf dem Weg oder als Unternehmerin?
Genau, also zum einen musste ich meine Glaubenssätze hinterfragen und überarbeiten, weil, wie gesagt, ich komme aus einer Arbeitnehmerfamilie. Mir wurde immer beigebracht, Geld legst du immer zurück. Das heißt, wirklich Geld zu investieren, wurde mir nie wirklich, also habe ich immer als Risiko empfunden. Gleichzeitig auch mit der Sorge zu leben, dass dein Gehalt jeden Monat nicht fix ist. Also dass du nicht weißt, wie sich dein Umsatz entwickeln kann und auch im Zuge dessen, sage ich mal, diese Unsicherheit und Angst, die man dabei verspürt, wegzulegen und auch dafür zu sorgen, dass das Unternehmen Umsätze erzielt und diese Sicherheit zu haben und das Vertrauen darin, dass es klappen wird. Das war auf jeden Fall sehr, sehr schwierig und überwindend für mich. Und was auch eine Herausforderung ist, ich sage mal, das ist Fluch und Segen zugleich mit seinem Partner und Ehemann zusammenzuarbeiten. Das war für uns auch schwierig die ersten Jahre. Man musste erstmal so seine Stärken und Schwächen finden und auch seine Rollenverteilung und Aufgabenbereiche, dass man einfach weiß, wie es ist, jetzt wirklich zusammenzuarbeiten und dass man auch in schwierigen Phasen es schafft, zusammenzuhalten und auch nicht diese Probleme, die man auf Arbeit hat, immer, sage ich mal, mit nach Hause zu nehmen. Und genau, ich glaube, so die beiden Aspekte waren für mich definitiv am herausforderndsten.
Wie hat sich deine Perspektive zu Geld geändert? Also du hast gesagt, okay, vorher hattest du dieses Mindset, dass Geld zur Seite gelegt wird, dass man ein festes Einkommen hat etc. Ja. Und wie hat sich ja deine Beziehung zum Geld geändert?
Also mein Fokus ist dann weniger, ist dann weg vom Geld hin zur Freiheit, hat er sich geschiftet. Also damals, als ich ja die großen Diskussionen mit meinem Partner hatte, warum ich jetzt selbstständig sein sollte oder Unternehmerin statt Arbeitnehmerin war, und das war auch der Grund, warum er mich überzeugt hatte, war, dass ich die Möglichkeit habe, meine Zeit selbst einzuteilen. Weil als Arbeitnehmerin hast du oft deine festen Bürozeiten oder eben deine Gleitzeit. Wenn du dir Urlaub nehmen möchtest, musst du einen Antrag stellen. Wenn dein Kind krank ist, musst du auch wieder einen Urlaubsantrag stellen. Und das bringt ganz viel oder ganz wenig Flexibilität in dein Leben. Und ich habe das tatsächlich am meisten jetzt zu schätzen gewusst, wo wir natürlich jetzt einen gemeinsamen Sohn haben, der ist schon 4, und es gab Tage, da ging es ihm einfach nicht gut und ich konnte einfach sagen, du, ich arbeite heute nicht, ich bleibe jetzt zu Hause mit ihm. Weil ich natürlich, weil für mich der Hauptfokus ist die Familie und unser gemeinsames Kind. Und da habe ich zum ersten Mal diese Flexibilität zu schätzen gewusst, weil ich habe gleichzeitig auch Eltern gesehen, die ihr Kind irgendwie halbkrank noch zur Kita schicken mussten und noch voll in Eile, weil die einfach nicht die Möglichkeit haben, jedes Mal zu Hause zu sein oder dem Arbeitgeber zu sagen, hey, ich kann heute nicht, weil mein Kind krank ist oder dem geht es gerade ein bisschen schlecht. Und das ist etwas, was ich gesehen habe, dass ich sehr wertschätze, dass ich die Möglichkeit habe zu sagen, nee, heute lasse ich alle stehen und liegen und ich mache mir einen entspannten Tag mit meinem Sohn.
Und das schafft ihr dann aber auch ab und zu mal zu sagen, okay, jetzt arbeiten wir nicht.
Genau.
Ich hatte letztes Mal auch den Andreas im Podcast, Unternehmer aus Wien. Und er hat es ja auch so gesagt, er hat jetzt keine Kinder.
Ja.
Oder bisher noch nicht. Dass du eigentlich immer arbeitest. Mhm. Also, dass man eigentlich kaum frei hat.
Ich habe damals ein Buch gelesen, da wurde der Unterschied zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum erklärt. Und Selbstständigkeit, das sind wirklich die Menschen, die noch alles selbst machen und halt selbst und ständig arbeiten. Und Unternehmer sind schon so weit, die sagen, okay, es gibt gewisse Aufgaben, die tue ich delegieren. Und da tue ich jetzt jemanden einstellen, der das für mich macht. Und ich sorge in der Zeit, wo ich arbeite, dafür, dass ich in der Zeit mindestens so viel einnehme, wie mir die Person jetzt kostet. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele gute Arbeitskollegen und Mitarbeiter, die mir viel Arbeit abnehmen und in der Zeit, die ich frei habe, mich auf Sachen fokussieren, die wirklich das Geld einbringen. Und dadurch habe ich Zeit, mich auf die Kernaufgaben zu fokussieren, also die Aufgaben, die wirklich Geld einbringen. Und die Aufgaben, die, sag ich mal, weniger Geld einbringen, wo ich sage, okay, das lohnt sich jetzt, dass ich einen Mitarbeiter dafür einstelle. Dafür, habe ich meine Zeit besser investiert und aufgeteilt. Ne? Und die Zeit, die Zeit zu nehmen, dich auch mal zurückzunehmen und deine Gedanken schweifen zu lassen, die ist auch sehr, sehr wichtig tatsächlich, weil in solchen Momenten kommen dir natürlich die besten Ideen und auch Lösungen zu Problemen tatsächlich. Und natürlich die Zeit mit meinem Sohn, die ich mir dann nehme. Genau.
Woher weißt du denn, was jetzt eine Aufgabe ist, die du delegieren kannst? Oder ob es eine Aufgabe ist, die du erstmal noch für dich behältst?
Das ist, also, wenn ich merke, dass ich zeitlich nicht mehr gewisse Deadlines einhalten kann. Also bei mir war das am Anfang so, wir haben zum Beispiel damals, als wir klein gestartet haben, haben wir ja alles selbst gemacht, ne? Und ich habe auch in den ersten Jahren selbst Buchhaltung gemacht mit LexOffice, kann ich auch empfehlen. Das heißt, ich habe alle Belege selbst gebucht, dann habe ich die eingescannt, abgeheftet und eingeordnet. Und irgendwann habe ich gemerkt, das nimmt so viel Zeit in Anspruch und ich war auch so oft in Verzug und gleichzeitig hatte ich Projekte, wo ich, sag ich mal, Marketingagenturen oder Mitarbeiter leiten musste, die eben gleichzeitig, Tickets verkaufen oder Zimmer verkaufen. Das heißt, die waren in dem Moment eigentlich wichtiger, weil da generiere ich direkten Sales und Buchhaltung war notwendig, aber es brachte mir in dem Moment kein Geld. Das heißt, ich habe dann irgendwann gesehen, okay, wenn ich jetzt die Zeit nutze, anstatt ich jetzt Buchhaltung mache, tue ich jetzt aber Marketing. Das heißt, ich nehme das Geld ein für die Person, die jetzt für mich die Buchhaltung macht. Dann habe ich die Zeit sinnvoller investiert, als wenn ich jetzt die Buchhaltung und die ganzen Belege einscanne und hochlade, selbst mache. Das ist so das Ziel.
Also das heißt, du bezahlst jemanden für die Buchhaltung, dass er das für dich macht, damit du dich um wichtigere Dinge kümmern kannst, wie beispielsweise Marketing.
Genau, für Maßnahmen, die Geld messbar einnehmen.
Aber könntest du dann nicht theoretisch auch selber die Buchhaltung machen und jemanden für Marketing einstellen?
Ja, weil, aber ich sag mal so, wenn das Budget irgendwann, beziehungsweise bei uns ist ja eher so, dass, also ich mache nicht, Anfang haben wir das Marketing auch selbst gemacht, haben wir selbst Ads geschaltet und irgendwann haben wir das auch ausgelagert an Marketingagenturen. Das heißt, das Einzige, was ich mache, ist wirklich mit denen nur noch das Projekt besprechen, den Fortschritt besprechen oder auch Ideen austauschen. Und aber die Zeit ist halt notwendig. Und da sehe ich, da konnte ich das Geld schneller einbringen, als wenn ich jetzt, sage ich mal, selbst an der Buchhaltung sitze und belege. Als Scanner. Da bin ich auch froh, dass ich da jetzt Menschen habe, die mich unterstützen. Das wurde auch irgendwann viel zu viel.
Mhm. Mir ist jetzt nicht ganz klar, also nach welchem Prinzip lagert ihr aus? Also
das ist so, also am Anfang, wenn ich überlege, ich habe gestartet mit der Buchhaltung. Bei der Messe war es so, im ersten Jahr haben wir zum Beispiel die Logistik selbst gemacht. Das heißt, wir hatten Freunde, die LKWs, die angeladen haben, die haben wir selbst mit einem Hubwagen abgeladen und zum Stand gebracht. Und jetzt zum Beispiel haben wir einen Dienstleister dafür. Der kostet uns, sage ich mal, Summe X. Und du musst halt schauen, wenn du weißt, du tust, du hast jetzt die Zeit sozusagen, die normalerweise, die du investieren würdest. In der gleichen Zeit schaust du, dass du Maßnahmen umsetzt, die das Geld einnehmen. Weißt du, was ich meine? Das heißt, angenommen, ich brauche für diese Zeit 10 Stunden und ein Dienstleister kostet mich jetzt, sage ich mal, 100 Euro für die 10 Stunden. Dann muss ich dafür sorgen, dass in den 10 Stunden, wo ich die Person, sage ich mal, beauftrage, mehr Wert einnehme als 100 Euro. Also, dass ich jeder 2, 3, 4, 500 Euro einnehme und mich auf die Aufgaben fokussiere, die mir diese 500 Euro jetzt einnehmen.
Okay, verstehe.
Also du bemisst alles so gesehen mit Zahlen im Kopf. Mhm.
Also du machst einfach etwas, das mehr Wert bringt,
gemessen an Geld.
Als du bezahlst.
Richtig.
Sozusagen.
Ja.
Okay, verstehe.
Und da muss man sich auch immer sozusagen, das muss man immer so im Kopf halten, das muss man alles praktisch immer so ungefähr in Zahlen sich ausrechnen. Das und man muss auch das Vertrauen haben, okay, ich investiere jetzt die Zeit und ich schaue jetzt, dass in der Zeit ich wirklich den fünffachen Wert einnehme. Mhm. So zum Beispiel, ja.
Was waren weitere Key Learnings aus dem Aufbau der Unternehmen, wo du sagst, okay, die sind, wenn jetzt Tom sein Unternehmen aufbauen möchte,
ja.
Ziel nach 2 Jahren 2 Millionen Umsatz.
Mhm.
Was muss er tun? Was sind die Key Principles?
Genau, also zum einen muss man natürlich eine Idee haben und idealerweise hat man die schon an den ersten Personen getestet oder, sage ich mal, eine kleine Marktrecherche betrieben und wenn man überzeugt ist von seinem Produkt, dann muss man sich einen Plan machen, okay, wie bekomme ich es jetzt verkauft? Weil was ich auch lernen musste, ist, dass Marketing sehr, sehr wichtig ist und das war für mich im Studium, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen vor allem mit einem technischen Fach studiert. Das war für mich etwas, da habe ich mich eigentlich nie mit beschäftigt. Und da habe ich gelernt, okay, Marketing ist mega, mega wichtig. Das heißt, du musst wissen, was für Möglichkeiten gibt es, dein Produkt zu vermarkten, weil du kannst wirklich das beste Produkt haben auf der Welt. Aber wenn niemand davon erfährt, dann wird das auch einfach nichts. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und auch zu lernen, Herausforderungen oder Probleme positiv zu begegnen. Das fand ich persönlich sehr schwierig, weil ich auch ein Mensch, ich mag es gern, Dinge vorauszuplanen. Ich mag es, Plan A, B, C, D bis Z zu haben, ne? Aber oftmals laufen die Dinge nicht so, wie du sie geplant hast. Und in solchen Situationen wirklich den kühlen Kopf zu bewahren und der Überzeugung zu sein, ich finde da jetzt eine Lösung und ich schaffe das, das ist das, was, ja, was ich persönlich sehr schwierig fand, aber das, was mit der Übung auch besser wird. Aber es ist etwas, wo man immer stetig weiterlernt.
Was war der Mindset-Shift? Also was hat dir geholfen dann, diese Perspektive zu ändern, was Probleme angeht? Also vom Problemorientierten, sage ich mal, zum Lösungsorientierten zu kommen?
Ja, am Anfang war es so, ich hatte damals ein Buch gelesen, was gesagt hatte, dass du selbst nicht deine Gedanken bist. Also ich, der erste Schritt war für mich erstmal in solchen Momenten, mich erstmal von meinen Gedanken zu lösen, weil man neigt ja auch dazu, in solchen Situationen gefühlt 1000 Szenarien im Kopf zu haben, was jetzt schlecht laufen könnte, dass ich die zum einen erstmal komplett beiseite lege und mich auch nicht zu sehr reinsteige in dieses Problem und auch einfach ein Stück weit loslasse. Und was mir auch sehr geholfen hatte, war, wenn du es schaffst, viele arbeiten ja mit Affirmationen und ich hatte dann auch mal so Videos gelesen, dass Affirmationen an sich nichts bringen, wenn du sie im bewussten Zustand machst, sondern wenn du einen, sage ich mal, meditativen Zustand oder eher mal in den unterbewussten Zustand gehst. Das heißt, wenn ich konkrete Probleme hatte, habe ich mir die Lösung vorgestellt, aber nicht wirklich im Bewussten, sondern ich habe, es gibt Phasen, wo du automatisch in den, sag ich mal, Alpha-Zustand kommst, in den mehr unterbewussteren Zustand. Und das ist, wenn du einschläfst oder aufstehst. Und diese Momente hatte ich genutzt, um, sag ich mal, die Lösung zu visualisieren. Das heißt, ich habe mir vorgestellt, während des, kurz bevor ich eingeschlafen bin, wie ich mir die Lösung vorstelle oder wenn ich aufgestanden bin. Und dann habe ich das Problem einfach mehr oder weniger losgelassen. Und dann gibt es diese Momente, du machst gerade irgendwas und auf einmal kommt dir die Lösung in Sinn. Und genau das habe ich dann irgendwann geschafft, dass mir die Lösung mit Leichtigkeit eingefallen ist, ne? Und das war echt ein mega, mega großer Schritt für mich. Das heißt, ich habe es geschafft, wenn Probleme kamen, nicht mir zu viel Gedanken zu machen, mich in Worst-Case-Szenarios, sage ich mal, einzutauchen, sondern ich habe gelernt, es einfach loszulassen. Ich habe die Lösung versucht zu visualisieren und darauf vertraut, dass die Lösung mir in den Sinn kommt. Und das wird dir das erste Mal passieren irgendwann. Und wenn du die erste Erfahrung einmal gemacht hast, dann wird dir das öfters passieren. Und dann wird das irgendwann zur Routine. Und das ist das, was mir sehr, sehr geholfen hatte.
Hm. Ich glaube, womit auch viele strugglen, ist, wenn sie mit etwas anfangen, mit einer Idee. Ja, Tom, der jetzt vielleicht seine Marketingagentur aufbauen möchte, am Ball zu bleiben.
Ja.
Und ich weiß nicht, welche Methoden ihr nutzt, um da am Ball zu bleiben. Aber was ich oft nutze, ist so eine Visualisationsmethode. Mhm. Visualisierungsmethode, sagen wir es mal so. Visualisierungsmethode. Ich habe mal von einem Neurowissenschaftler gelesen, der gesagt hat, wenn du motiviert bist in dem, was du generell tust, dann macht es Sinn, dass du dir vorstellst, dass du wie es ausschauen wird, wenn du wirklich erfolgreich bist. Also wenn du das erreichst, was du eigentlich erreichen möchtest. Wie schaut dann dein Leben aus? So, und das wird dich motivieren. Und wenn du aber ein Typ bist, der eigentlich schon gerne etwas machen möchte, aber er nicht so die Motivation dafür aufbringen kann, dann stell dir dein Leben vor, wie es in 10 Jahren ist, wenn du es nicht durchziehst. Also sozusagen Negativvisualisation. Ja. Und Visualisierung. Ich habe hier irgendwie gerade so ein bisschen Wörterprobleme. Genau. Und das habe ich mir so angehört oder ich habe mir das durchgelesen und das hat bei mir ziemlich Sinn gemacht, weil, also ich muss sagen, ich bin von Grund auf eher jemand, der sich gut motivieren kann. Und bevor ich das überhaupt schon so erfahren habe, dass das so aus der Theorie Sinn macht, habe ich, also ich mache das regelmäßig. Ich stelle mir öfter vor, ah ja, so könnte das aussehen später mit meinem Team, ne? Diese Interaktion könnten wir haben und so weiter.
Ja.
Und das motiviert mich persönlich, am Ball zu bleiben. Welche Technik hilft dir?
Ich habe ja das Glück, dass ich zusammen mit meinem Ehemann alles zusammen mache. Und wir haben damals, also am Anfang hat mir auch die Motivation gefehlt, ne, weil ich mir dachte, okay, warum tue ich mir da eigentlich das alles an? Manchmal habe ich mega krasse Kopfschmerzen, ich kann nicht schlafen und ich muss die ganze Zeit Herausforderungen begegnen. Und ich habe ihn einfach mal, wir hatten auch öfters dann wirklich so tiefgründige Gespräche, wo wir uns gefragt haben, wo ich ihn gefragt habe, warum machen wir das eigentlich alles? Und als wir dann wirklich auf einen gemeinsamen Nenner gekommen sind und auch gesagt haben, okay, wir machen das für die Freiheit, wir machen das, um später selbst entscheiden zu können, wann wir arbeiten oder nicht, um auch reisen gehen zu können mit unseren Kindern, wann wir wollen. Und das hat tatsächlich mir sehr geholfen, weil wir zusammen sozusagen eine Vision haben, zu der wir hinarbeiten. Und ja, ich glaube, man muss auf jeden Fall wissen, warum man das macht. Und aber es ist vollkommen normal, dass es Tage gibt, wo du weniger Motivation hast und Tage, und dass es Tage gibt, wo du mehr Motivation hast. Aber wichtig ist, dass du, ja, dass dir einfach klar wird, wo möchtest du hin, was ist dafür notwendig und auch welche. Und es ist auch hilfreich, wenn du dir natürlich Zeitvorgaben gibst.
Du bist jetzt seit 15 Jahren mit deinem Partner zusammen. Du bist auch mit dem Geschäftspartner. Was macht deiner Meinung nach eine gute Ehe aus?
Also zum einen, dass man natürlich offen kommuniziert. Das heißt, wenn Probleme da sind, dass man auch schafft, eine gemeinsame Lösung zu finden und dass einem bewusst sein muss, dass eine gut funktionierende Partnerschaft oder Ehe wirklich fortwährende Arbeit erfordert. Und dass es okay ist, auch schlechte Zeiten zu haben, weil gäbe es nicht die schlechten, dann würde man auch nicht die guten wertschätzen. Und dass, wenn man merkt, man ist jetzt in so einer schlechten Phase zu lange gefangen, dass es auch okay ist, sich Hilfe zu holen. Also sei es ein Coach oder ein Paartherapeuten. Und genau, und dass jede Herausforderung oder jede schlechte Phase, die ihr gemeinsam durchmacht, wirklich euch als Paar einfach stärker macht. Und ich glaube, heutzutage merke ich es ja selber, dass viele irgendwie versuchen, den perfekten Partner zu finden oder irgendwie bei ja, das stört mich an denen, ich könnte da nicht mit dem leben, und dann trennen die sich. Und zum einen gibt es aus meiner Sicht nicht den perfekten Partner und gleichzeitig sind viele auch nicht bereit, diese Arbeit, ja, sag ich mal, zu investieren. Und das ist tatsächlich sehr schade, weil wenn du einmal diesen Partner in Crime gefunden hast, dann könnt ihr zusammen so viele Sachen erreichen. Und ich habe interessanterweise damals so ein Video gesehen, da hat er gesagt, wenn du eine Person bei dir hast, die an dich glaubt und die einfach sagt, hey, wenn alle Stricke reißen, ich bin da und ich mache das mit dir zusammen durch, dass es dir so viel Mut und Energie gibt, gewisse Herausforderungen zu durchstehen. Also natürlich ist es gut, also wichtig ist natürlich, dass du auch selbst in im Reinen bist, dass du auch theoretisch alles selbst schaffst, aber eine Person mit dir zu haben, die mit dir durch dick und dünn geht, gibt dir so viel Energie und nochmal so einen Push, dass du zusammen einfach viel mehr erreichst. Und diesen Wert sehen, glaube ich, viele nicht mehr, dass sie auch bereit sind, diese Zeit zu investieren, weil diesen Wert erreichst du auch nicht einfach so über Nacht, ne? Und da bin ich auch ganz froh, dass wir uns, ja, das wäre so ein gutes, so ein gut funktionierendes Ehepaar und auch, sag ich mal, Geschäftspaar geworden sind. Aber es hat auch Entwicklung benötigt.
Und woher wusstest du, dass er der Richtige ist?
Das ist eine gute Frage. Also man muss sagen, wir sind erst sehr hartnäckig. Das heißt, es gab natürlich auch mal, wenn wir schlechte Phasen hatten, wo ich auch dachte, boah, jetzt so langsam geht mir die Energie aus, wo er gesagt hat, nee, wir ziehen das jetzt durch, wir schaffen das. Und das war auf jeden Fall etwas, was ich sehr, sehr mutig fand und auch sehr wertgeschätzt habe, wenn wir jetzt sehen, was, wenn ich jetzt zurückblicke, was wir alles geschafft haben. Und natürlich auch die vielen schlechten Phasen oder Probleme, die wir hatten, alles, was wir geschafft haben, zu bewältigen und auch, dass er offen ist für Veränderung und auch, dass wir immer bereit sind, eine gemeinsame Lösung zu finden. Ich glaube, das waren schon, sag ich mal, ich meine, ich glaube, die Entwicklung unserer Beziehung hat mir dann schon gezeigt, dass er der Richtige ist.
Und was hat euch geholfen, diese schlechten Zeiten, sag ich mal, zu überwinden?
Zum einen, dass wir immer offen darüber geredet haben, also und auch versucht hatten zu verstehen, was ist jetzt der Hintergrund oder die Ursache von dem, warum die Person gerade so denkt, wie sie denkt. Und dass wir eigentlich aber auch, wenn wir gemerkt haben, ey, wir finden da jetzt keinen gemeinsamen Nenner, dann sind wir auch einfach mal zum Paartherapeuten gegangen. Aber bei uns hatten wir immer Glück, wir hatten auch immer maximal 1-2 Sitzungen gebraucht und dann war der Knoten auch gelöst. Und deshalb sage ich auch, ey, man braucht da gar keine Angst davor haben, weil manchmal ist das nur ein Satz, den diese Paartherapeutin sagt und plötzlich geht beiden ein Licht auf und das ist...
Hast du einen von diesen Sätzen im Kopf, der bei euch beiden Klick gemacht hat?
Ich muss mal nachdenken. Also so auch kleine Tipps, ne? Also ist zum Beispiel damals, da ging es um generell um Streiten, ne? Streiten ist immer so ein Thema für sich. Und da hatte sie uns erklärt, dass man schnell in so eine Streitspirale kommt und dass man es idealerweise schaffen sollte, relativ weit am Anfang aus dieser Spirale rauszukommen, weil man ja, sag ich mal, wenn einer sauer ist und was sagt, die andere Person springt direkt drauf, was die Person gerade gesagt hat. Aber man kommt der Ursache eigentlich gar nicht nahe. Also warum war jetzt die Person so sauer oder warum hat sie mir das gesagt? Sondern man fokussiert sich nur darauf, dass sie das gerade gesagt hat. Und da kommt man halt in so eine Spirale rein, tut sich mega streiten, Sachen, die man danach bereut. Und da hatte sie uns empfohlen, okay, versucht mal einen Weg zu finden, eigentlich relativ weit vorne, die Person hat jetzt was gesagt, das jetzt gerade nicht persönlich zu nehmen, sondern einfach mal kurz zu stoppen und zu überlegen, okay, und zu evaluieren, was ist jetzt gerade eigentlich los. Und der Tipp war sehr, sehr hilfreich und das konnten wir auch relativ schnell umsetzen. Deshalb versuche ich mich immer, wenn jetzt eine Person sauer ist, von dem zu distanzieren oder wenn er jetzt sauer ist, wie er das gesagt hat, sondern zu verstehen, okay, was ist jetzt eigentlich das, die Message dahinter, die er mir sagen möchte. Und das hat mir auch so ein bisschen geholfen, seitdem ich ein Kind habe, lustigerweise. Weil Kinder haben ja oft Wutausbrüche. Vor allem, wenn die klein sind und noch nicht ihre Emotionen regulieren können. Und das tut sich meistens in schwierigen Verhaltensweisen ausdrücken bei Kindern. Und das heißt, wenn mein Sohn irgendwie so eine Phase hatte, wo er mich dann angezickt hatte oder plötzlich wegen Kleinigkeiten nicht wirklich mit mir kooperieren wollte, anstatt ich ihn anmerke, dass er gerade nicht mit mir kooperiert oder irgendwie wütend wird, habe ich einfach versucht zu verstehen, okay, warum ist er jetzt wütend? Ist das jetzt Müdigkeit? Ist das Hunger? Hat er irgendeine Erfahrung gerade gehabt, die ihn belastet, die er jetzt irgendwie ein bisschen, an mir auslässt? Und genau, das hilft mir tatsächlich immer, sich nur ein bisschen zu distanzieren von der Art und Weise, wie eine Person gerade kommuniziert, weil die Person unter Druck steht oder Stress hat.
Ich glaube, das ist klingt einfacher, als es ist.
Richtig.
Weil wenn jemand dir etwas in den Kopf wirft, dann ist es total schwer, rational zu bleiben und zu sagen, oh ja, das hat er jetzt gar nicht so gemeint.
Richtig, das ist tatsächlich nicht einfach.
Die Frage ist also, wie schafft man es, sich davon zu distanzieren?
Ja, also bei mir, ich bin generell der Typ, also mir fällt das, glaube ich, auch noch ein bisschen einfacher, weil ich auch anfangs ein Mensch war, der Streitereien und Konfrontation sowieso aus dem Weg gehen. Mhm. Also ich bin von Natur aus so. Das heißt, ich musste eher lernen, das Problem später nochmal anzusprechen und wirklich die Lösung herbeizuführen. Sonst hätte ich sozusagen nichts gesagt dazu.
Und warum hast du immer Konflikte vermieden?
Ich glaube, das ist, weil meine Mutter oder meine Eltern auch nie wirklich von mir gestritten haben. Die haben immer Konflikte vermieden.
Extra nicht vor dir?
So vor den Kindern, ja. Mhm. Und deshalb ich auch nie wirklich so den Zugang hatte zu
Konfliktbewältigung. Du kanntest das einfach
nicht. Nee, also ich bin da wirklich Streitereien eher aus dem Weg gegangen, ja. Deshalb tut es mir natürlich leichter fallen, wenn jetzt eine Person sauer ist, erstmal nichts zu sagen, weil ich auch von Natur aus, glaube ich, so bin. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sich dann, sage ich mal, auch reinsteigern. Und das ist, glaube ich, eher schwierig für die, sich da nochmal zurückzunehmen und zu überlegen, okay, ich sage jetzt lieber nichts, sondern oder auch etwas zu sagen, um die andere Person gerade kurz wach zu rütteln, ne? Dass man auch sagt, hey, ich weiß, du hast das jetzt gerade gesagt, aber ich habe das Gefühl, du hast das nicht ernst gemeint, aber irgendwas bedrückt dich. Mhm. Willst du mal darüber nachdenken? So, möchtest du vielleicht jetzt, ist das jetzt gerade was anderes, was dich bedrückt, oder hast du gerade Stress? Und ja, je nachdem, wie die andere, entweder tut die Person, andere Person in dem Moment wirklich aus diesem Zustand rauskommen und überlegen, ey, okay, was habe ich gerade gesagt? War jetzt gerade nicht wirklich nett. Und dann kommt die Person auch vielleicht drauf, ey, sorry, ich hatte jetzt einen harten Tag, das wollte ich jetzt nicht so sagen. Oder die Person wird noch mehr sauer. Dann muss man halt nochmal einen anderen Weg suchen. Genau, aber wie gesagt, da ist so eine so ein Coaching oder Paartherapeut, gibt da manchmal Tipps, die sind da eigentlich sehr hilfreich.
Ja, das ist was so wie jemandem mal kurz einen Spiegel vorzuhalten und zu fragen, meinst du das jetzt gerade wirklich so, wie du das gesagt hast?
Ja, ja, und
so,
mittlerweile...
Und dann das ist wie so ein kleiner Break, den man vielleicht hat und so. Und dann denkt man vielleicht kurz mal drüber nach. Oh, ne.
Ja, ja. Weil
eigentlich nicht. Ja.
Viele Menschen sind auch gestresst. Oder ich habe das Gefühl, doch viele sind gestresst und merken nicht, dass sie gestresst sind. Also manchmal, wenn ich merke, wenn mein Mann, der sagt mir jetzt was relativ schnippisch oder zickig, dann frage ich so, bist du gerade gestresst? Und dann überlegt er nochmal. Und dann, wenn er sagt, nein, dann nimmt er das auch mal zurück. So, ey, sorry, das war jetzt nicht so gemeint. Aber wenn er weiß, okay, doch, er ist gestresst, dann würde er das auch in dem Moment, sag ich mal, nochmal anders formulieren.
Das ist interessant, weil ich denke, ja, Fragen zu stellen ist sehr kraftvoll.
Ja.
Und ich glaube, ein Streit entsteht auch oft dadurch, dass niemand Fragen stellt, sondern die ganze Zeit nur Aussagen gemacht werden,
ja,
von
ja,
beiden Seiten.
Ja.
Also der eine wirft mit einer Aussage der anderen Person was an den Kopf und dann kommt direkt eine Aussage zurück und man wirft es zurück.
Ja, das stimmt. Und,
anstatt mal so kurz den Spiegel rauszuholen, ja, bekämpft man Feuer mit Feuer sozusagen.
Ja, und das ist, kann sehr, ja, da kommt man schnell in so eine Spirale rein und dann sagt man nur Sachen, die man noch mehr bereut. Und deshalb ist es da ganz gut, wenn man da weiter vorne aussteigt, wie die.
Ja.
Deshalb war der Tipp sehr hilfreich damals, ja.
Aber ich glaube, es macht auch einen sehr großen Unterschied. Ich glaube, es ist sehr, auch, wie du gesagt hast, sehr, sehr wichtig, was zu sagen. Und
ja,
nicht einfach nicht zu sagen. Weil ich hatte auch mal eine Ex-Partnerin und ich war vielleicht dann gerade der gestresst war,
ja,
und war dann impulsiv, mhm, und habe dann was gesagt, was eigentlich überhaupt nicht in Ordnung war vielleicht. Mhm. Und dann hat die Person einfach gar nichts gesagt. Und das hat mich noch mehr getriggert. Also mich triggert es nochmal, wenn dann einfach auch, ich möchte dann darüber reden. Ich möchte jetzt über dieses Problem reden. Und
ja,
dann die Person aber sagt einfach gar nichts.
Ja.
Das ist so, ja, so wird, dann denke ich mir, so wird doch kein Problem gelöst.
Ja.
Wir müssen doch jetzt darüber reden. Und wenn dann die Person nicht sagt, das triggert mich noch mehr. Das ist so.
Genau, und dann ist es so, wenn du weißt, dass es dich triggert, dann kann die andere Person lernen, zu sagen in dem Moment, okay, entweder sagt sie jetzt wirklich das, was sie denkt, oder sie sagt in dem Moment einfach, ja, ich verstehe dich. Aber vielleicht reden wir darüber, wenn wir uns beide abgeregt haben. Das hilft auch manchmal.
Aber dazu muss einer diese Kraft haben. Das
richtig
ist halt auch echt schwierig, glaube ich, teilweise.
Ja, das stimmt, aber das wird mit der Übung besser. Und ich habe das Gefühl, seitdem ich ein Kind habe, ist noch einfacher geworden, weil Kinder ja erst recht die ersten 6 Jahre können die ihre Emotionen nicht selbst regulieren, sondern die sind auf die Mutter angewiesen, dass die Mutter mit denen die Emotionen reguliert. Und dadurch habe ich noch mehr gelernt, einfach mich von dem zu distanzieren, von seiner Art oder seiner, sag ich mal, Wut, die er gerade hat, weil man kennt es ja, manchmal haben die Kinder ja einfach mal so Wutausbrüche auf der Straße oder so, ne? Und mir ist es auch gar nicht peinlich und ich tue ihn auch gar nicht anmeckern, sondern ich gehe einfach zu ihm hin, ich umarme ihn und sage, hey, ich sehe gerade, du bist sauer und das ist okay. Und dann tue ich ihn umarmen und dann warte ich einfach, dass er sich beruhigt hat und dann redet man nochmal drüber. So, hey, du warst gerade sauer, weißt du denn, warum du sauer warst? So, weißt du? Und ja, also ich habe das Gefühl, mit einem Kind wird man dann nochmal ein bisschen intensiver trainiert.
Mein Learning ist gerade irgendwie mehr Fragen zu stellen. Wenn eine Person sauer ist, dann fragst du sie einfach mal.
Ja, dann fragst du sie.
Warum bist du eigentlich gerade sauer? Meinst du das gerade wirklich so, wie du das jetzt so gesagt hast?
Oder warum hast du das gerade gesagt?
Ja. Und ein anderer interessanter Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, ist manchmal auch den Satz zu beginnen mit ich verstehe, was du meinst, ich verstehe dich.
Ja.
Ich habe gemerkt, das ist auch ein Gamechanger. Also man sollte das, glaube ich, auch nicht zu oft machen.
Ja.
Weil dann ist es so, ja, da sagt er immer, dass er mich versteht. Das kann ja auch nicht sein.
Ja.
Aber oft auch, wenn so ein Konfliktgespräch irgendwie besteht oder auch wenn vielleicht dieses Postkonfliktgespräch, also wenn man dann am nächsten Tag sich hinsetzt und sagt, okay, magst du mir vielleicht mal deine Perspektive erläutern, was das Problem war? Da auch einfach mal zu sagen, zunächst einmal, bevor man seine eigene Perspektive schildert, hey, ich verstehe dich wirklich, was du sagst, ich verstehe das. Weil Menschen wollen verstanden werden.
Ja.
Das hat mir damals auch mein Coach beigebracht, der meinte, okay, sag erstmal, dass du das verstehst, was die andere Person sagt, bevor du ausholst.
Ja.
Und es ist so eine Kleinigkeit und ich habe schon gemerkt, dass das einen großen Unterschied macht.
Ja, und was auch in der Partnerschaft wichtig ist, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, das Buch Die fünf Sprachen der Liebe. Jeder hat ja so einen Liebestank. Und wenn dein Liebestank voll ist, dann findest du es in dem Moment vielleicht okay, wenn dein Partner den Müll rausgebracht hat oder so. Aber für andere Leute ist der Müll rausbringen, sage ich mal, eine Geste von Hilfsbereitschaft und auch eine Geste von Liebe. Und wenn die andere Person das auch versteht, dann würde sie da vielleicht auch mehr Wichtigkeit in dieser Aktion sehen. Und ich glaube, also als ich dieses Buch gelesen habe, da sind mir auch viele Erkenntnisse gekommen, weil ich empfinde Liebe anders als mein Partner. Und wenn, sage ich mal, wenn dein Partner nicht deine Sprache der Liebe spricht und den Tank auch nicht aufhört, dann tun dich Kleinigkeiten aufregen und dann tut man die ganze Zeit über diese Kleinigkeiten diskutieren. Aber die Ursache dahinter oder wirklich die Hintergründe, da kommt man eigentlich sehr, sehr selten ran. Und das ist eigentlich das Wichtigste tatsächlich.
Also vielleicht kurz für die Leute, die das Buch nicht kennen. Der Autor beschreibt ja eigentlich, dass vier oder fünf Sprachen der Liebe.
Ich weiß gar nicht, vier oder fünf, ja. Also es gab...
Also der Autor sagt eigentlich, dass jeder ein, zwei Sprachen der Liebe besitzt. Und diese Sprachen sind, wenn ich mich recht erinnere, körperliche Liebe. Mhm. Also wenn man sich anfasst oder ne, wenn man sich umarmt und wenn man einfach gerne, man braucht dieses Körperliche. So. Das andere sind Geschenke. Mhm. Das ist auch eine Sprache der Liebe. Dann gibt es noch ungeteilte Zweisamkeit.
Mhm.
Und dann gibt es noch zwei weitere Sprachen.
Hilfsbereitschaft? Also kleine Liebesgeschenke?
Hilfsbereitschaft. Und eine weitere.
Ja.
Glaube ich. Auf jeden Fall, was das Interessante ist, ist, dass halt jeder ein paar Sprachen hat. Und ich habe das auch mal für mich herausgestellt. Was sind meine Sprachen der Liebe?
Ja.
Körperlichkeit und ungeteilte Zweisamkeit. Mhm. Das ist mir extrem wichtig. Also das habe ich einfach gemerkt. Und das merkst du auch an mir. Wenn ich eine Person mag, dann fasse ich die so voll viel an. Auch meine Freunde, dann, ich bin so ein touchy Typ manchmal. Und andere Leute nervt das, wie meine Schwester zum Beispiel. Die mag das halt überhaupt nicht.
Ja.
Dann passt es halt irgendwie nicht so in einigen Situationen. Und ungeteilte Zweisamkeit. Also wenn ich mich mit einer Person treffe, dann ist es mir extrem wichtig, dass wir uns die volle Aufmerksamkeit schenken. Ich hasse das, wenn ich mich mit einer Person treffe und die ständig am Handy ist oder total abgelenkt ist, nicht zuhört oder Also es kann immer mal passieren, ne? Kann immer mal passieren. Ich bin auch nicht immer, ich versuche mal 100% im Moment zu sein. Mhm. Das schafft man auch nicht immer, das ist völlig normal. Aber wenn dieses auf einer regelmäßigen Basis oder auf einer Fahrlässigkeit beruht,
ja,
dann stört mich das extrem. Und was mich zum Beispiel, was mir nicht so wichtig ist, ist mir zum Beispiel Geschenke. Also auch zu meinem letzten Geburtstag, ich habe gesagt, Leute, komm, wir treffen uns, wir gehen essen.
Ja.
Bitte keine Geschenke, ich habe eh alles, was ich brauche.
Ja.
Das gibt mir auch einfach nicht so viel, muss ich sagen.
Ja.
Also es ist schon schön, wenn man merkt, okay, jemand hat sich Gedanken gemacht und so, aber es ist mir einfach nicht so wichtig.
Ja.
Und es gibt andere Menschen, denen ist es einfach extrem wichtig, ein tolles Geschenk zu bekommen. Keine Ahnung, kann ich nicht so nachempfinden, aber soll es wohl auch geben.
Ja.
Und eine weitere Erkenntnis war für mich auch, dass du erkennst, was ist die Sprache von deinem Partner.
Ja,
oder auch von deinem Freund, also von einer freundschaftlichen Beziehung.
Ja.
Weil es ist egoistisch, davon auszugehen, dass die Person gegenüber dieselbe Liebessprache hat wie du.
Richtig.
Also zum Beispiel, ich mag Körperlichkeit und ungeteilte Zweisamkeit. Es ist egoistisch, davon auszugehen, dass die Person gegenüber das genauso mag.
Richtig.
Und was eigentlich das Wichtige ist, ist, dass man gegenseitig seine Sprache kennt.
Richtig.
Weil dann kann man dafür sorgen, okay, ich weiß zum Beispiel, dass, wenn wir jetzt eine freundschaftliche Beziehung haben, ich weiß, dass Noom gerne ab und zu ein Geschenk mag. Das wird ihr extrem viel Freude bereiten. So. Und aus diesem Grund, auch wenn das nicht meine Sprache ist, werde ich dafür sorgen, dass Noom ab und zu einfach mal, ich werde dir eine Kleinigkeit schenken.
Ja.
So, und du weißt zum Beispiel vielleicht ist dir ungeteilte Aufmerksamkeit, ungeteilte Zweisamkeit nicht so wichtig. Aber du weißt, das ist für Leon extrem wichtig. Okay, dann schenke ich dem das.
Ja, genau.
So, und dann so entsteht dann halt auch eine gute freundschaftliche oder eine Liebesbeziehung und so weiter.
Genau, die auch nachhaltig ist. Und das ist ganz interessant, weil mein Mann und ich, wir sprechen komplett unterschiedlich. Also wir sind charakterlich komplett gegensätzlich und auch bei der Liebessprache. Und irgendwann, als ich das verstanden habe oder als wir das beide verstanden haben, haben wir dann versucht, so einen Mittelweg zu finden. Ne? Also ich bin zum Beispiel auch nicht ein Mensch, der, sage ich mal, so diese körperliche Sprache. Das heißt, es gab dann Momente, wo ich einfach ja zu ihm gegangen bin und ihn gestreichelt habe, umarmt habe, weil ich wusste, es war ihm jetzt wichtig, aber mir war es jetzt eigentlich nicht so wichtig. Das war so dieser Mund, ja, ich könnte jetzt alleine mit mir jetzt gerade auf dieser Couch sitzen, aber ihm ist es jetzt wichtig, dass wir jetzt zum Beispiel kuscheln. Und am Anfang ist es unangenehm, weil es ist nicht deine Liebessprache, aber du weißt, das ist gerade mega wichtig für die andere Person. Das heißt, du überwindest dich und du siehst aber, wie glücklich die Person ist und wie andere Sachen, worüber die sich jetzt gerade beschwert haben, plötzlich einfach wie, sage ich mal, weggeblasen sind, weil deren Liebestank gefüllt ist. Und am Anfang war es so unangenehm und je öfter ich das gemacht habe, desto weniger unangenehm war es dann für mich und desto mehr konnte ich mich dann auch darauf einlassen. Und das ist sozusagen auch ganz wichtig, dass man sich auf die Liebessprache der anderen Person einlässt, auch wenn es für einen sich nicht natürlich anfühlt, aber sich wirklich, sage ich mal, bewusst zu machen, dass es einfach dazugehört und dass es die Person wirklich jetzt benötigt und auch den Liebestank erfüllt und dann die, sage ich mal, die Gesamtharmonie in der Beziehung auch beflügelt.
Ja. Was sind deine Sprachen der Liebe?
Ich bin also diese Hilfsbereitschaft und ja, hauptsächlich eigentlich Hilfsbereitschaft. Ich bin schon ein Mensch, der gern auch mal alleine ist für sich, der einfach in Ruhe gelassen werden möchte genau, und das hat er auch relativ schnell verstanden. Das heißt, es gibt dann Momente, wo er mir dann Arbeit abnimmt. Also ohne, dass ich jetzt sage, bei uns ist auch, wir haben eigentlich noch eine sehr, sehr traditionelle Rollenverteilung. Das heißt, ich mache im Haushalt alles, ich kümmere mich komplett um unser Kind und er kann sich komplett auf das Geschäft fokussieren. Das heißt, es gibt dann auch mal Momente, wo er mit aufräumt oder Momente, wo er Essen mit nach Hause bringt. Das heißt, ich muss dann nicht kochen, ohne dass ich ihm das sozusagen sagen muss. Und das ist, ja, das hat auf jeden Fall auch ein bisschen gedauert, bis man sich da sozusagen eingelebt hat.
Wir machen eine kurze Pause, in welcher ich dich um einen kleinen Gefallen bitten möchte, welcher 10 Sekunden deiner Zeit in Anspruch nehmen wird. Mir ist aufgefallen, dass 75% der Menschen, die diesen Podcast hören, noch nicht auf den Folgen-Button gedrückt haben. Falls du schon mal in den Genuss dieses Podcasts kamst, drücke bitte einmal auf den Folgen-Button. Ich kann dir nicht sagen, wie sehr uns das hilft, denn desto größer der Podcast wird, desto mehr Energie können wir hier reinstecken. Danke dir und genieße den Rest der Folge. Und ich glaube, diese Liebessprachen, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, das macht auch, also das du erfährst viel vom Charakter, wenn du die Liebessprache kennst.
Ja.
Beispielsweise, ich mag ja diese Körperlichkeit.
Ja.
Die mag ich auch an mir selbst. Also das ist, wenn ich zum Sport gehe oder, ja, ich mag einfach dieses Gefühl danach, dass ich einfach körperlich aktiv war. Und oder beispielsweise ungeteilte Zweisamkeit mag ich auch mit mir selbst. Also ich mag es auch, wenn ich mich selbst auf Sachen fokussiere,
ja,
mal für mich bin beispielsweise. Das mag ich auch sehr. Und ich glaube, das äußert sich dann auch in vielen anderen Dingen.
Ja.
Ne? Und von daher jetzt mal die Frage, wenn du magst es ja, also deine Sprache, die ist die Hilfsbereitschaft. Welches Gefühl gibt dir das in dem Moment, wo du das erfährst? Und wie äußert sich das vielleicht auch in anderen Bereichen in deinem Leben?
Du meinst, wenn er jetzt mit, also mir bei Sachen aushilft, meinst du? Ohne dass ich, ja, also.
Oder allgemein, also muss ja nicht nur dein Partner sein, kann ja auch.
Achso, Freundschaft, ja. Genau. Also, man fühlt sich gewertschätzt. Und. Ja, hauptsächlich Wertschätzung auf jeden Fall. Und man hat dann, das ist schwierig zu erklären, aber es tut einfach die Bindung zu deinem Partner, zu deiner Freundin oder Freund einfach nochmal festigen. Und
ich glaube auch, das gibt einem das Gefühl, dass die Person ja an einen gedacht hat, obwohl man nicht in der Nähe war.
Ja, genau, dass sich die Person sich darüber Gedanken gemacht hat und weiß, dass es dir jetzt gerade eine Freude bereiten würde. Und das ist auch echt ein schönes Gefühl, ja.
Ja. War für euch immer klar, dass ihr Kinder oder ein Kind haben wolltet?
Ja, also man muss auch sagen, wir sind ja zweite Generation. Also unsere Eltern sind beide aus Vietnam hierher gekommen als Gastarbeiter und wir sind praktisch so, oder die erste Generation hier geboren wurde, aber wir sind noch relativ, sage ich mal, nah an unseren kulturellen Wurzeln und auch an den Werten. Und in der vietnamesischen Kultur ist es ja gang und gäbe, dass man da ein Kind bekommt und auch relativ jung. Und wir haben auch mit 27 habe ich meinen Sohn bekommen. Das war für uns auch voll normal. Wir werden heiraten, wir werden ein Kind bekommen. Und das war sozusagen nie wirklich, wir mussten gar nicht drüber reden oder es wurde auch nie, sage ich mal, in Frage gestellt. Deshalb war es eigentlich von vornherein klar bei uns, ja. Und ich finde es auch immer, ich muss sagen, dass ich die schnellste Entwicklung gemacht habe, als ich meinen Sohn bekommen habe. Weil mein Warum ich denn jetzt alles mache und dieses Unternehmertum und diese Herausforderung und diese Entwicklung mache ich für meinen Sohn. Also um Zeit zu haben für meinen Sohn und auch die Möglichkeit zu haben, mit meinem Sohn zu reisen. Und ich habe tatsächlich dadurch eine viel schnellere Entwicklung gemacht. Und was auch sehr interessant ist, Kinder spiegeln immer die Bezugsperson. Also du siehst, Dinge, die dich an deinem Kind stören, sind eigentlich Dinge, die dich an dich selbst stören, weil dein Kind hat es ja von dir gelernt.
Beispiel?
Er war früher sehr zurückhaltend, schüchtern und das war ich auch als Kind. Und dann gab es dann Situationen, wo ihm dann andere Kinder, als er halt klein war, Sachen weggenommen hat und er halt einfach nichts gesagt hat, obwohl ich gerade wusste, er möchte eigentlich damit spielen. Und das hat mich gestört, aber bin dann in mich gegangen und habe dann gemerkt, das ist eigentlich ein Problem, was ich habe, weil ich hatte damals ein Problem mit Grenzen setzen. Und da ging es darum, wirklich eine Grenze zu setzen. Er hat gerade was gespielt, ein anderes Kind hat es weggenommen und er hat einfach nicht Nein gesagt. Und das ist etwas, was, ja, was ich eigentlich zu der Zeit hatte, ein Problem. Das heißt, bevor ich ihm gesagt habe, ich habe ihm natürlich gesagt, nächstes Mal kannst du nein sein, aber ich habe mich dann nicht wirklich auf ihn fokussiert, sondern ich habe mich dann auf mich fokussiert und an mir gearbeitet und gelernt, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen. Und als ich das dann geschafft habe, habe ich dann auch die Entwicklung in ihm gesehen. Und das war für mich wirklich sehr beeindruckend. Und seitdem, ja, habe ich, wie gesagt, als Mutter habe ich eigentlich so gesehen, seit 4 Jahren meine schnellste Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Und auch, dass ich Probleme auf Arbeit mit viel mehr Energie jetzt lösen kann, weil das Warum halt jetzt auch viel stärker ist mit einem Kind. Ja.
Ich finde es immer noch interessant, dass du sagst, also dass du, ja, ich habe, also dass es Warum klarer ist und dass du jetzt mehr Zeit hast für dein Kind, als wenn du Arbeitnehmerin wärst, weil ich habe tatsächlich bislang noch das gegenteilige Gefühl, also mit dem Podcast, beispielsweise, dass eigentlich immer Arbeit ansteht, ja. Also dass man eigentlich die ganze Zeit arbeiten könnte und dass es auch immer gefühlt immer mehr wird.
Ja.
Man gibt jetzt auch etwas Arbeit ab natürlich.
Ja.
Und ich glaube kurzfristig, was auch mehrere Jahre für mich bedeutet, ist es definitiv mehr Aufwand.
Richtig.
Weil wenn ich mich jetzt vergleiche mit Leuten, die rein Arbeitnehmer sind, bin jetzt noch kein Arbeitgeber wirklich. Es ist jetzt ein Hobby, aber es sind mehrere Leute involviert und es ist sozusagen eine Art noch gemeinnützige Organisation, aber es ist trotzdem selbst und ständig.
Richtig.
Und ja, wenn ich mich vergleiche zu Leuten, die jetzt reine Arbeitnehmer sind, die haben nach 5 oder 5.30 Uhr meistens Feierabend.
Richtig, richtig.
Und da wird dann nicht abends noch weitergearbeitet, wie bei mir jetzt, momentan.
Ja.
Oder am Wochenende noch zusätzlich gearbeitet, da ist komplett frei.
Ja.
Und ich merke, das schränkt auch sehr ein.
Ja.
Und da merke ich, dass jetzt aktuell wirklich viel weniger Zeit da ist.
Richtig.
Aber
das ist die Anwachszeit.
Ich habe noch die Hoffnung, dass es langfristig vielleicht dir mehr Freiraum gibt.
Ja, du hast nicht die Hoffnung, sondern du sorgst dafür. Das ist dein Ziel, von der Selbstständigkeit in Unternehmertum zu wechseln. Am Anfang, ja, es ist viel Arbeit, du machst alles selbst, aber du musst den Wechsel praktisch schaffen. Und Ziel ist nicht das Geld, sondern die Freiheit. Und das musst du im Hinterkopf behalten. Das heißt, am Anfang hast du sehr viel Arbeit und tust sehr viel Zeit investieren, mit dem Ziel, später mehr Zeit zu haben. Und viele tun sich aber so krass verrennen, in diese Selbstständigkeit alles selbst machen zu müssen, überall selbst mitmischen zu müssen, dass sie diesen Sprung nicht mehr schaffen. Also, dass sie es nicht schaffen, zu delegieren und sich auf Kernaufgaben zu fokussieren und auf die Aufgaben, die Wert schaffen und Geld einnehmen, sag ich mal. Und das sollte eigentlich sozusagen das Ziel. Und das ist etwas, was womit mich mein Ehemann ja damals überredet hat. Der hat mich gar nicht mit Geld oder so, sondern der hat gesagt, es geht um Freiheit. Er hat gesagt, wir werden dann, wenn wir schaffen, mehr Zeit haben. Und damit hat er mich damals sozusagen gefangen. Und das war sozusagen immer das Ziel, was ich im Hinterkopf hatte.
Habt ihr jetzt mehr Zeit?
Ja, wenn wir, wie gesagt, wenn mein Sohn krank ist, dann tue ich zu Hause sein. Natürlich, ein paar Arbeiten bleiben dann liegen, aber die mache ich dann am nächsten Tag. Und wir können verreisen.
Kannst du als Arbeitnehmer aber auch. Du kannst ja auch Urlaub nehmen, wenn dein Sohn krank ist. Du kannst auch verreisen.
Ja, genau. Aber du musst halt immer diese Zustimmung. Bei uns ist so, er bucht manchmal einen Flug für nächste Woche. So, hey, ich habe jetzt eine Geschäftsreise nächste Woche in den USA. Wollt ihr einfach mit? Und
mein Sohn, es gibt Jobs, da kannst du das auch. Da kannst du auch spontan verreisen.
Genau, das ist natürlich auch der Vorteil. Also uns ist halt die Flexibilität wichtig. Und für ihn ist halt die Freiheit, dass er entscheiden kann, was er wann machen möchte. Für mich ist auch die Möglichkeit, dass wir auch einfach mitgehen können mit ihm. Ne? Also wenn er sagt, er ist auf Geschäftsreise in USA oder letztens waren wir auch in Mexiko, dann gehen wir einfach mit. Und unser Sohn ist ja auch erst in der Kita, deshalb ist er auch zeitlich flexibel. Mit Schule ist natürlich wieder was anderes. Und ja, du musst dir halt wirklich, irgendwann kommt der Sprung, wo du dir ein Team aufbaust, wo du Sachen delegieren kannst und Zeit hast für die Sachen, die, sage ich mal, wirklich relevant sind und Geld einnehmen, ja. Aber das ist auf jeden Fall möglich. Aber das muss man immer im Hinterkopf behalten.
Und ihr macht jetzt ja mittlerweile auch viel mehr Geld, als wenn ihr jetzt Arbeitnehmer sein würdet.
Richtig, genau. Und das ist auf jeden Fall natürlich auch vorteilhaft. Aber das ist für uns, das ist für mich, sage ich mal, die Sicherheit. Aber deshalb tun wir natürlich auch Geld immer zurücklegen, ne? Weil es natürlich auch schlechte Phasen gibt, wo man, sage ich mal, wieder investiert. Und ja, genau. Freiheit und Geld. Aber für uns vorrangig natürlich die Freiheit.
Ja, interessant finde ich auch, dass ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, was bedeutet Geld eigentlich, weil das gibt es ja eigentlich nicht. Das ist ja nur ein Konstrukt.
Ja.
Eine Vorstellung eigentlich nur. Das funktioniert ja nur, weil alle dran glauben.
Ja.
Und mittlerweile ist es komplexer geworden, weil es auch online ist. Aber eigentlich ist Zeit auch eine Ressource, so wie jede andere. Mhm. Und eigentlich ist Zeit einfach nur Geld einfach nur Zeit umgewandelt in etwas, was wir mit Zahlen ausmachen können.
Ja.
Habe ich das richtig ausgedrückt? Also nochmal. Geld ist nichts anderes als Zeit umgewandelt. So.
Ja. So gesehen, weil mit Geld kann man Zeit, oder wie hieß nochmal die Sprichwort? Zeit kostet Geld? Oder? Ich glaube doch, das Sprichwort ist Zeit kostet Geld.
Ja.
Und irgendwann als also wenn du selbstständig oder unternehmerisch tätig bist, dann fehlt dir nicht mehr Geld, sondern Zeit. Weil man eben, ja, das Geld ist da, du nimmst Geld ein, aber plötzlich musst du so viel arbeiten, du hast gar nicht mehr Zeit, um dein Leben zu genießen. Du hast gar keine Zeit mehr, Urlaub zu nehmen. Du hast gar keine Zeit mehr, um das Geld so gesehen auszugeben. Ne? Und sich wirklich diese Zeit zu nehmen, sich zurückzunehmen, Urlaub zu machen, mit seiner Familie zu verreisen, das geht dann vielen, glaube ich, verloren, weil sie das Gefühl haben, sie müssen alles selbst machen. Da ist ein Schreibtisch voller To-Dos und Geld ist nur Mittel zum Zweck. Und deshalb, und das muss man sich immer bewusst machen, dass, wie du sagst, Geld ist eigentlich nur eine Zahl, das ist gedrucktes Papier. Aber das, was man eigentlich möchte, ist Freiheit oder... Ja, viele mögen natürlich auch materielle Sachen, ne? Das hat auch was und ja, bei uns ist halt die Freiheit.
Ja, aus Materiellen macht ihr euch, glaube ich, nicht so viel, oder?
Das, also mein Mann mag schon mal ein paar, eine Uhr oder so, ne?
Ja.
Und ich habe meinem Papa auch, also was auch schön war, ich habe meinem Papa zu seinem Geburtstag eine Uhr geschenkt und der hat sich auch zum Beispiel mega gefreut. Und ja, zwischendurch gönnt man sich natürlich mal was, aber das ist jetzt für uns jetzt nicht so das, was im Fokus steht.
Ich habe letztes Mal ein interessantes Bild auf Instagram tatsächlich gesehen. Und zwar war auf der einen Seite eine Person, die komplett mit Markenklamotten zugedeckt war. Ja? Mhm. Gucci, Prada, Louis Vuitton, was weiß ich.
Ja, ja.
Das war die Person, die nicht reich war.
Ja.
Und dann daneben war eine reiche Person, die aber sehr unscheinbar, sehr schlicht angezogen war.
Ja.
Ja? Und ja, oft eigentlich Leute, die wirklich Geld haben, die wollen es ja nicht zeigen.
Richtig. So. Und was ich auch tatsächlich gelernt habe oder was ich auch lernen musste, dir wird ja im Fernsehen immer so dieses Bild vom Schnöselmillionär, also Millionäre, die irgendwie komplett am Leben vorbeileben und dir wird immer so ein schlechtes Bild von wohlhabenden Menschen vermittelt. Und irgendwann habe ich verstanden, dass wenn ich, sage ich mal, selbst Millionärin sein möchte, dieses Bild darf ich gar nicht haben, weil ich müsste eigentlich diese Leute, ich feiere diese Leute, dass sie das erreicht haben, dass sie wirklich jahrelang hart dafür gearbeitet haben. Und dann haben wir natürlich auf dem Weg auch viele wohlhabende Menschen kennengelernt und die meisten sind eigentlich voll normal. Die leben ein ganz normales Leben, fahren normale Autos, spenden ihr Geld auch. Und das Bild, was dir vermittelt wird in den Medien, das ist einfach nur polarisierend. Und wenn du aber, sag ich mal, Millionäre verachtest oder reiche Menschen, nur weil du dieses eine Bild hast, dann wirst du selbst auch nie eine Person sein, die so viel Geld verdient, weil du verachtest ja diese Menschen. Und das ist auch etwas, was ich auf dem Weg hin gelernt habe, vor allem in einer Gesellschaft, die von Neid geprägt ist. Also Neid muss man auch ablegen. Das
Die Frage ist, warum verachten die Leute diese Menschen? Warum achten die Leute reiche, erfolgreiche Menschen?
Neid. Weil für die sieht es, die denken, der macht ja gar nicht so viel oder der macht ja gar nicht viel mehr als ich, aber verdient 3 bis 4 Mal so viel.
Das stimmt ja meistens erstmal nicht, weil meistens machen die Leute schon viel mehr.
Ja, aber das sehen die Leute nicht. Die Leute sehen nur, oh, der sieht ja entspannt. Also so, die sehen ja nicht wirklich die Leistung oder auch den Stress oder die Verantwortung dahinter, die man trägt. Oder auch, dass man mal mit Kopfschmerzen schlafen geht und dass das einen gewissen Wert haben muss, dass du diese Verantwortung trägst für weiß ich wie viele Menschen oder für ein Budget. Das verstehen viele Leute nicht und da sind die auch neidisch darüber. Und was die halt auch nicht verstehen ist, wenn du neidisch oder diese Menschen verachtest, dann wirst du selbst nie das Vermögen erreichen.
Warum?
Ja, weil eigentlich, wenn du sagst, du möchtest Millionär werden, müsstest du eigentlich Millionäre feiern. Aber wenn du diese Millionäre tief im Innern, wenn du neidisch bist, wenn du sagst, du willst Millionär, aber eigentlich bist du neidisch auf die oder tust schlecht über die reden, dann tust du ja unterbewusst diese Menschen ablehnen. Das heißt, du selbst wirst ja nie zu einem Millionär, sage ich mal.
Also ich muss sagen, ich würde jetzt nicht Nein sagen, wenn ich 1-2 Millionen auf dem Konto hätte.
Ja.
Ja. Aber es ist irgendwie auch nicht mein Ziel. Also ich glaube, ich finde es toll, dass ihr zum Beispiel dieses Geld habt, weil das bedeutet ja viel Freiheit.
Ja. So, das beziehungsweise ist es ja auch, ja genau, bei uns ist es ja sozusagen Freiheit, aber wohlhabende Menschen, wie du gesagt hast ursprünglich, dass man denen das oft nicht ansieht, das ist das, worauf ich eigentlich hinauf wollte, dass wohlhabende Menschen du das oft nicht ansiehst, also das, was im Fernsehen dir suggeriert wird, eigentlich nicht der Realität entspricht tatsächlich.
Ja. Ich glaube, ich meine, um wohlhabend zu werden, darfst du auch nicht verschwenderisch leben.
Nee.
Zunächst einmal.
Nee, ja? Also.
Also ich meine, wenn man selbstständig ist oder Unternehmer ist und das Ganze wieder ausgibt für irgendwelche überteuerten Markenprodukte ohne Ende, weil das wird einem ja so ein bisschen suggeriert, dass dann so gelebt wird,
ja.
Dann ist das Geld ja auch schnell wieder weg.
Nee, ja, also genau.
Man muss ja eigentlich langfristig denken,
ja.
Weil das Geld muss sich ja vermehren.
Richtig.
So. Jetzt möchte ich trotzdem nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den du gerade gesagt hast. Und zwar, wenn man selber viel Geld haben möchte, muss man auch viel Geld feiern.
Mhm.
Ich muss sagen, ich habe da eine bisschen andere Denkweise. Mhm. Deswegen bin ich vielleicht auch noch nicht reich. Aber ich denke mir halt immer so, ja, also erstens ist, ich glaube auch, es ist mir das nicht persönlich vielleicht nicht ganz so wichtig, dass ich jetzt enorm viel Geld habe, weil ich führe auch jetzt ein sehr gutes Leben.
Mhm.
Ich muss halt viel dafür arbeiten. Ich würde einfach gerne mehr von dem machen, was ich gerne mache.
Ja.
Und ich glaube eigentlich, vielleicht liege ich auch falsch, wenn du das machst, was du wirklich gerne machst, dann wirst du darin irgendwann auch sehr gut sein.
Mhm.
Und wenn du darin sehr gut bist, dann wird es auch Leuten viel Mehrwert schaffen.
Ja.
Und wenn du Mehrwert schaffst, dann wirst du dafür auch entlohnt werden.
Ja. Also du sagst sozusagen, du willst, dir geht's nicht vorrangig darum, Geld damit zu verdienen, sondern einfach gut zu werden.
Genau. Richtig? Und ich glaub, irgendwo ist es auch oft ein Denkfehler von Leuten, zu denken, okay, ich möchte jetzt reich werden. Ja, aber ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Also meiner Ansicht nach. Der Ansatz müsste ja eher sein, wie kann ich Mehrwert schaffen?
Mhm.
Also wie kann ich etwas machen, wo ich hinterstehe, was ich lang genug durchziehe, was du auch vorhin gesagt hast. Und wie kann ich anderen Leuten helfen sozusagen?
Ja.
Weil was machen eure Produkte? Die vegane Burgerkette, die stillt den Hunger von Veganern. Beispielsweise, ja. Also das gibt denen einen Mehrwert.
Genau,
das hilft denen ja. Ja, das hilft denen ja in der Hinsicht.
Ja, also was man auch verstehen muss, um langfristig Erfolg zu haben, ist, du musst deinen Kunden verstehen und du musst deinen Kunden glücklich machen. Also du musst wirklich, wie du sagst, Mehrwert schaffen und du musst wirklich auch auf das Feedback deiner Kunden eingehen. Und wenn dein Kunde glücklich ist, dann wird er auch bei dir bleiben und dann wird er auch, Stammkunde. Und wenn du dich darauf fokussierst, die Bedürfnisse deines Kunden zu erfüllen, dann kommt natürlich auch automatisch der Umsatz und das Geld. Und da hast du auf jeden Fall auch recht, dass wenn man was in etwas Gutes, wo man Mehrwert schafft für eine Person, dann wird auch automatisch, sag ich mal, der Erfolg und das Geld dahinter fließen. Aber Geld ist auch nur Mittel zum Zweck. Ne? Deshalb muss man sich auch noch überlegen, okay, mit was möchte ich eigentlich hinter dem Geld erreichen?
Was meinst du genau?
Also wie gesagt, bei uns ist halt Freiheit, manche sind's, für manche ist es Reisen, für manche ist es, sind es vielleicht teure Autos. So, weißt du, was ich meine? Das ist, da gibt es immer noch, sage ich mal, ein Motiv hinter Geld. Weil Geld ja sozusagen nur das Mittel ist.
Wobei das, glaube ich, auch einige Leute nicht kennen, ihr Motiv.
Ja, genau. Ja, und dann, wenn man sich darüber im Klaren ist, dann ist es auf jeden Fall einfach.
Das ist voll wichtig, finde ich.
Ja.
Also, weil ich glaube, sonst ist man auch nicht erfüllt, wenn du einfach...
Nur Geld hast? Nee.
Und was ja eigentlich die Gesellschaft einem vermittelt, ist, dass du halt konsumierst immer. Konsumierst.
Nee, ja. Ne? Das ist natürlich, wenn du, sag ich mal, plötzlich mehr Geld verdienst und dann proportional auch wieder mehr Geld ausgibst, dann nützt dir das nicht so viel. Das heißt,
ist die Versuchung nicht bei euch manchmal groß, jetzt irgendwie viel Geld auszugeben?
Nee, wir haben die ersten Jahre sehr, sehr sparsam gelebt. Wir haben ja beide zusammen in einem WG-Zimmer. Wir haben immer selbst gekocht und wenn wir mal fancy waren, haben wir uns so einen Döner, so einen Chicken-Döner gegönnt. Also wir zusammen in einem WG-Zimmer, wir haben echt viel Geld gespart die ersten Jahre und alles Geld, was wir hatten, haben wir investiert und wir haben nicht direkt, boah, also das Lustige war ja, mein Mann, der ist ja schon unternehmerisch tätig, seitdem er jung ist, also 10, 11, 12 und er hatte schon die Phase, wo, wenn er viel Geld hatte, hat er das auch ausgegeben. Aber dann war es auch
mit
weg.
Mit 15 dann oder was?
Ja, also wirklich 14. Der hat sich mit 18, 19, hat er sich schon so einen 5er BMW geholt, ne? Weil er gerade eine Phase hat, wo der viel Geld verdient. Dann war es so, dann war das Geld weg und er musste sein Auto verkaufen. Und also diese Phase mit proportional viel Geld ausgeben, wie man verdient, hatte er schon gemacht. Und er wusste, okay, da komme ich einfach nicht weiter. Und ich bin generell ein sparsamer Mensch, weil ich ja als Arbeitnehmer so aufgewachsen bin. Das heißt, wir haben einfach mal Geld gespart, um daraus wieder, sage ich mal, um das wieder zu vermehren. Geld gespart, um wieder zu vermehren. Und irgendwann, natürlich kannst du dir mal was Schönes leisten oder auch reisen gehen und so, aber man sollte das nicht von vornherein direkt, sage ich mal, hochfahren, sein Konsum.
Ja, ich glaube, damit umzugehen lernt man halt nicht in der Schule beispielsweise. Das ist so ein bisschen ein Mangel.
Richtig.
Vielleicht soll man das auch nicht lernen, weil davon lebt ja die Konsumgesellschaft. Aber ja, man lernt es einfach nicht.
Nee, man lernt einfach nur...
Auch dieses unternehmerische Denken lernt man ja nicht in der Schule.
Nee, das ist schade, Das ist sehr, sehr schade. Deshalb bin ich aber froh, dass wir uns damit befassen, mein Mann und ich, dass wir unsere Glaubenssätze überarbeiten, dass wir an uns arbeiten und unser Sohn so gesehen, die so einfach schon so mitbekommt in die Wiege. Und er kann bei einem ganz anderen Ausgangspunkt starten, als wir es getan haben.
Wo siehst du bei dir noch das größte Entwicklungspotenzial generell?
Bei mir aktuell, also früher, bei mir hat es gestartet in Grenzen setzen. Da ging es besonders darum, um Bedürfnisse auszusprechen, gut zu verhandeln, das hat auch dazu geführt. Und jetzt bin ich so im nächsten Step, geht es um Konfrontation und wirklich zu, sag ich mal, Standpunkte zu verteidigen, weil es gibt Menschen, mit denen streitest du dich und es ist eine Einigung möglich. Die sind auch fair, aber es gibt Menschen, auch in der Geschäftswelt, die sind nicht fair und die wollen nicht die korrekte Lösung.
Beispiel?
Mit dir finden. Das sind manchmal Dienstleister, die der Meinung sind, die wollen dir etwas berechnen, was die geleistet haben, was die aber nicht geleistet haben. Und die auch direkt mit Mahnungen drohen, Anwälten, also die auch per Einschüchterung. Das hatte ich auch schon. Und das heißt, ich habe erstmal ganz früher gelernt, überhaupt Grenzen zu setzen, Bedürfnisse zu formulieren. Und jetzt ist für mich so der nächste Schritt, in den Kampfmodus zu gehen. Das heißt, Menschen gegenüberzutreten, die nicht mit dir eine Lösung finden wollen, die einfach nur aggressiv teilweise reagieren, die dich einschüchtern wollen und da auch einfach stark zu sein und gegen zu kämpfen und zu sagen, nee, ich habe jetzt keine Angst, komm mit deinem Anwalt. Das ist etwas, woran ich jetzt zum Beispiel arbeite, weil es gibt einfach, vor allem, sage ich mal auch mal, sei es Frauen oder Männer, die so mit Einschüchterung arbeiten. Ne? Und ich war früher ein Mensch, ich bin vor Autoritäten oder vor, sage ich mal, Menschen, die dominant auftreten, bin ich immer zurückgewichen. Und ich musste jetzt aber lernen, nicht zurückzuweichen. Und ja, das ist etwas, woran ich auch immer noch arbeite. Wie gesagt, genau. Weil ich auch ein Mensch bin, der darauf achtet, dass alle glücklich sind. Aber es gibt Menschen, die kannst du nicht glücklich machen. Aber da musst du einfach schauen, dass du dich schützt. Und genau, das ist das, woran ich arbeite.
Und was sind die ersten Learnings aus dieser Arbeit?
Es gab eine Situation da, das hat sich dann für mich positiv aus, sage ich mal, die Lösung, also das positiv, wie nennt man das aus?
Ja, hat sich positiv ergeben.
Ergeben für mich, aber das hatte sich für mich, der Prozess, bis diese Lösung herbeikam, war für mich mega stressig.
Magst du den Prozess einmal teilen?
Das war eine sehr hohe Rechnung bei einem Dienstleister, die aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt war, weil mein Auftrag nicht erfüllt wurde. Und der Dienstleister hat natürlich auch auf seine Rechnung bestanden und dann halt gedroht mit Mahnung, Anwalt, dies, das, volles Programm. Und ich habe da wirklich versucht, erstmal eine vereinbare Lösung zu finden, habe gemerkt, der will nicht. Also habe ich irgendwann mit mehr Nachdruck nochmal versucht zu kommunizieren. Und irgendwann hat er dann auch gesagt, okay, nee, passt. Und dann wurde auch die Rechnung auf einen sehr kulanten Betrag korrigiert. Aber es war für mich mit sehr, sehr viel Stress verbunden. Das heißt, ich habe zwar geschafft, auf eine Lösung zu finden, die mich zufriedengestellt hatte, aber es war für mich mit sehr viel Stress verbunden. Das heißt, für mich ist der erste Schritt, erstmal es einmal geschafft zu haben. Und der nächste Schritt ist, das zu schaffen mit Leichtigkeit. Das heißt, erstmal musste ich mich, das war sozusagen meine erste große Konfrontation oder Streiterfahrung, die ich gemacht hatte mit einem Dienstleister. Das heißt, ich musste erstmal lernen, nicht das Worst-Case-Szenario, also dass Anwaltskosten noch auf mich zukommen, eine Klage könnte auf mich zukommen, da könnten nochmal, sage ich mal, fünffach hohe Beträge auf mich zukommen. Und stattdessen zu sagen, nee, ich bezahle das jetzt nicht oder stattdessen zu sagen, nee, ich bezahle lieber doch seine Rechnung, weil ich denke, da könnte jetzt eine Klage auf mich zukommen. Diesen Gedanken, da muss ich mich mega schnell trennen davon und wirklich visualisieren. Beim Aufstehen, beim Schlafengehen habe ich mir visualisiert, wie sich das Problem einfach löst und einfach loszulassen und diese Worst-Case-Szenarien in meinem Kopf gar nicht entstehen zu lassen. Das war für mich sehr, sehr schwierig und es hat auch sehr viel Stress in mir immer ausgelöst und ich habe aber trotzdem irgendwo versucht, ich habe mir dann auch eine Coaching-Session gebucht, um, sage ich mal, mit dem Stress besser umzugehen, um auch, sage ich mal, mein Urvertrauen wiederzufinden und auch die Lösungen wieder unbewusst herbeizuführen. Hat dann auch geklappt, wie gesagt, eine Lösung wurde gefunden, aber der Prozess dahin, der war einfach mega stressig und für mich ist der nächste Schritt einfach, den Prozess normal zu durchleben mit weniger Stress. Also wirklich nur mal so eine Konfrontation zu erleben, aber die mit Leichtigkeit zu durchleben. Das ist es hier, ja.
Wusstest du, dass Konfrontationsvermeidung auch ein Geschäftsmodell ist?
Ja, genau. Das habe ich davor immer gelebt, wie gesagt. Aber es gab, dann habe ich gemerkt, okay, jetzt bin ich mittlerweile in Situationen und das vermehrt die letzten Monate. Deshalb wusste ich, hey, das Universum schickt mir jetzt diese Herausforderung mehrmals, weil es möchte, dass ich jetzt dran arbeite und dass ich da jetzt einfach durchgehe durch diese Erfahrung. Und das habe ich jetzt gemacht und ich bin mega happy, dass ich die gemacht habe. Aber ich muss jetzt lernen, die gleiche Erfahrung zu machen mit viel mehr Leichtigkeit.
Ich kann ja auch ein Beispiel nennen. Ich war vor mehreren Jahren mal ein bisschen als Model tätig. Und da habe ich durch Instagram gescrollt und dann war so eine Anzeige. Wir suchen hier noch Models, bewirb dich jetzt einfach hier. Ja. Das war eine Agentur. Da habe ich mich da angemeldet, also habe meine Daten halt eingegeben und okay, ich stimme zu, also Datenrechte und Schutz und so weiter, ne, das Typische, abschicken. So. Dann auf einmal kommen zwei Wochen später ein Brief an.
Ja.
Ja, wir haben dich in den Pool aufgenommen, das kostet jetzt 200 Euro. Da dachte ich mir so, ja, ich hab das so, also wo habe ich das unterschrieben?
Ja.
Also wo? Ja. Das muss ja sowas muss ja offensichtlich, du musst ja auf den Kaufen-Button drücken, da gibt es so bestimmte Richtlinien. So, dann habe ich das erstmal ignoriert, weil ich habe gesagt, okay, das ist Schwachsinn.
Mhm.
Und dann kam auf einmal ein Brief von einem Inkasso-Unternehmen.
Ja.
Dachte ich mir, okay, das kann jetzt nicht sein. So.
Ja.
Dann habe ich denen zurückgeschrieben, Leute, jetzt mal umgesprachig, ich weiß, ihr wollt mich verarschen, so, nimmt das bitte zurück.
Ja.
Dann haben die noch mit Nachdruck gesagt, dass ich das bezahlen muss.
Ja.
Und dann war ich beim Verbraucherschutz, da haben die mich auch aufgeklärt, nein, das ist nicht der Fall. Da muss immer eindeutig zu lesen sein, ich kaufe jetzt oder, ne?
Ja.
Und das war halt überhaupt nicht der Fall, so. Ja, und dann habe ich selbst ein Schreiben aufgesetzt, dass ich mit meinem Anwalt gesprochen habe und dass das hier nicht rechtens ist.
Ja.
Und wenn das jetzt hier so weitergeht, dann melde ich das und zeige das an.
Mhm.
Und dann kam ein Brief zurück, ja, entschuldigen Sie bitte das Missverständnis. Das war, das war aus Versehen oder keine Ahnung. Ja. Also so komplett schwachsinnig. Und dann, ja, das war ein Geschäftsmodell. Die haben das aufgezogen, weil die wissen, es gibt Leute, die haben Angst. Richtig. Wenn du so ein Schreiben bekommst, dann bekommen die Angst und wollen das vermeiden und bezahlen einfach.
Richtig. Und dann lesen sie in Kasso, dann kommt vielleicht noch ein Anwaltsschreiben und dann ist man einfach
eingeschüchtert. Das Kasso-Unternehmen war wahrscheinlich auch von denen. Ja, wahrscheinlich schon.
Das ist Einschüchterung und Angst.
Das ist krank, oder?
Und es gibt dann auch Situationen, okay, du warst so schlau, du bist zum Verbraucherschutz gegangen und der hat auch gesagt, das ist nicht rechtens, aber was ist, wenn der Verbraucherschutz dir gesagt hätte, hey, dein Fehler, Leon?
Wenn der Verbraucherschutz auch noch den gehört, meinst du?
Genau. Ja, genau. Und das sind diese Momente, wo du einfach drauf scheißen musst und einfach das Vertrauen haben musst, nee, ich geh jetzt in diesen Kampf, egal ob mir das Gesetz jetzt nicht, sag ich mal, hilft oder nicht, sondern ich gehe jetzt in diesen Kampf und ich werde jetzt mein Recht beschützen. Mhm. Das ist das, was mir persönlich schwer fiel.
Ja. Hier, glaube ich, mache ich mal ein bisschen zu oft in den Kampf. Also ich habe auch so eine, wir haben von zu Hause, ganz im Gegenteil zu euch zum Beispiel, wir haben so eine Streitkultur bei uns zu Hause immer gehabt. Sehr ausgeprägt, jeden Tag wurde gestritten und diskutiert.
Ja.
In der Familie.
Ja.
Und das habe ich auch mitgenommen und ich diskutiere gerne, merkt man ja auch vielleicht.
Ja.
Und dann habe ich manchmal das Bedürfnis, immer irgendwie auf mein Recht zu beharren. Und ich muss zum Beispiel, eigentlich muss ich das sagen, das Gegenteil lernen, ab und zu auch mal zu sagen, ja, dann, du musst auch nicht immer deine Meinung sagen. Also
du musst dir nicht immer durchsetzen, du kannst auch mal einen Schritt zurück. Ja,
genau, und das ist auch angenehm, muss ich sagen. Also ja, das ist so wieder, ne, die Balance zu finden zwischen diesen beiden, ja. Am Ende des Podcasts folgen wir der Tradition, dass immer der vorangehende Gast dem nächsten Gast eine Frage stellt.
Ah.
Und zwar stellt dir Shamo, bekannt unter dem Künstlernamen Mosha, einer der krassesten Hip-Hop-Tänzer, die ich kenne, folgende Frage. Was ist der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Der schlechteste Ratschlag? Boah, coole Frage auf jeden Fall. Der schlechteste Ratschlag ist immer, das ist nicht möglich. Weil es gab so oft Situationen, wo mir Leute am Telefon oder Dienstleister oder irgendwer gesagt hat, das ist nicht möglich. Und ich dann oft auch, sag ich mal, hinterfragt habe, was ich gemacht habe, ob das wirklich nicht möglich ist, weil mir schon die 10. Person das gesagt hat. Und da bin ich auch immer zum Duck, zu meinem Ehemann gesagt, habe gesagt, du hast mir diese Aufgabe gegeben, aber die ist unmöglich, sagen die mir. Und dann hat er gesagt, die ist unmöglich für die, aber nicht unmöglich für dich. Und ich dachte so, okay. Und dann hat er gesagt, find die eine Person, die es für dich möglich macht. Und ich habe tatsächlich es jedes Mal geschafft, die eine Person zu finden, die es möglich macht. Man kennt das auch manchmal, man ruft bei einem Callcenter an, will irgendeinen Support und dann sagt die am Telefon, das ist nicht möglich. Und ich bin der Typ, ich sag dann, okay, ich leg auf und dann rufe ich nochmal an. In der Hoffnung, eine andere Person geht ran. Und oftmals erreichst du dann diese eine Person, die sagt, ja, ist schwierig, aber Moment, Frau Nguyen, da gibt es noch einen anderen Weg. Und die schafft es dann, das möglich zu machen. Und das ist so interessant, weil das ist mir so oft passiert, dass ich wirklich, sage ich mal, dieses Wort, das ist unmöglich, darauf gebe ich keinen Wert mehr.
Mir fällt gerade so eine witzige Story ein, wo du das erzählst, zum Abschluss. Und zwar einmal, das war bevor ich bin einmal nach Wien umgezogen für Erasmus damals im Bachelor. Und da ging mein Flug mittags und irgendein Unternehmen hatte nicht rechtens bei mir Geld abgebucht. So über PayPal war das, glaube ich. Und ich habe gesehen, ah, okay, der Flug geht ja in 3 Stunden. Ich habe ja noch Zeit, da anzurufen. Rufe ich da an? Das war bei PayPal. Ich habe bei PayPal angerufen. Ja, die haben bei mir das hier nicht rechtens abgebucht. Könnt ihr das bitte rückgängig machen? Und da meinte der irgendwie von wegen, ja, das kann ich dir jetzt irgendwie nicht so genau sagen. Und dann meine ich so, kann nicht sein. Da habe ich den nächsten Mitarbeiter angerufen, was du mir gerade gesagt hast. Und ich war dann so in diesem Modus, die haben mir alle dasselbe gesagt, ja?
Ja.
2., 3., 4., 5. Und ich dachte mir aber, das kann nicht sein. So, und ich habe immer weiter angerufen. Und habe ich fast meinen Flug verpasst. Und habe ich mich so beeilt, ich hatte so viel Zeit am Anfang.
Ja, 3 Stunden.
Dass ich dachte, okay, ganz entspannt, rufst du noch eben an.
Ja.
Dass ich so sehr darauf beharrt habe, dass ich den Flug verpasst habe, dass ich aus meinem Haus gerannt bin mit dem Koffer, mich verletzt habe und dann den Flug aber noch bekommen habe.
Ja.
Und meine Lehre war dann, ja, finde eine Lösung, aber finde den richtigen Zeitpunkt. Weil manchmal, ja, ich glaube, man kann, und das wird natürlich gelöst und man kann immer alles lösen, aber für mich war da noch eine weitere wichtige Lehre, für den richtigen Zeitpunkt, um die Sachen zu lösen.
Ja.
Und es muss auch nicht immer alles sofort sein.
Ja. Das macht auf jeden Fall Sinn.
Ja. Nun, schön, dass du da warst. Wo können die Leute dich finden?
Mich
auf. Oder eure Unternehmen?
Auf LinkedIn.
Mhm.
Und.
Nun Nguyen?
Genau. Und da findet man alle weiteren Informationen.
Alle weiteren Infos.
Ja.
Sehr gut. Nun, war wunderbar, mit dir zu reden. Danke, dass du da warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf den nächsten Gast. Dann darf ich nämlich meine Frage stellen. Ne? Genau. So habe ich es verstanden.
Sollte sich lieber gefasst machen. Ja. Danke, Nung.
Danke.